Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Uncas Gemmica und ich begrüße heute den Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt auf Umweltmedizin, Schwermetallausleitung und Immunologie, Dr. Patrick Assauer. Hallo Patrick.
Ja, hallo Uncas, guten Abend.
Schön, dass du hier bist und wir wollen uns maßgeblich über das Thema Entgiftungsstörung HPU unterhalten, die ich auch habe und die viele Menschen haben, ohne es zu wissen. Und die dafür sorgt, dass wir schlechter entgiften können. Und das ist eine Information, die wir brauchen. Und bevor wir einsteigen in dieses Thema, vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen. Wo bist du? Wie bist du überhaupt zur Umweltmedizin gekommen? Und zur HPU vielleicht sogar.
Mhm. Ja, also ich bin Facharzt für Innere Medizin, bin in Berlin niedergelassen, seit 12 Jahren in einer Gemeinschaftspraxis. Habe in einer anthroposophischen Klinik in Berlin die Internistenausbildung gemacht und war da schon ein bisschen offener für Komplementärmedizin. Meine Eltern sind beide Ärzte, haben viel Neuraltherapie, Homöopathie gemacht, sodass ich damit schon so ein bisschen aufgewachsen bin und neben der normalen Medizin halt auch offen für anderes war und dann relativ schnell gesehen habe, dass die akuten Krankheiten natürlich toll zu behandeln sind, aber die chronischen Sachen halt ein großes Problem in der Medizin ist und immer nur als Befindlichkeitsstörung abgetan werden, oft halt psychosomatisiert werden. Und wenn man den Leuten richtig hinhört und die richtigen, ja, Seminare besucht, Fortbildungen macht, dann habe ich irgendwie mitbekommen, da gibt es noch sehr, sehr, sehr viel anderes und habe dann, ja, durch eigene Erfahrung dann damit Kontakt gehabt und mich darauf, dann spezialisiert, vor allem auf die Schwermetallausleitung, die hat meine Mutter schon vor 30 Jahren gemacht und dann habe ich es einfach nachgemacht, mitgemacht und mich dann so ein bisschen eingearbeitet und dann mit Entgiftungsstörungen beschäftigt, dann ja mit der Immunologie und so ergibt sich kommt eins zum anderen und ja, jetzt ist es so ein Potpourri geworden, was alles irgendwie miteinander zu tun hat, die Entgiftung, die Entgiftungsstörung, die Immunologie, die chronische Erschöpfung, ja, also ein weites Feld und die HPU ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es halt eine Entgiftungsstörung ist und oft ein zentraler Knackpunkt bei den Beschwerden.
Ja, okay, also man hat dir das so ein bisschen in die Wiege gelegt, aber trotzdem, woher kommt denn dann, du hast ein Glänzen in den Augen, deine Faszination für chronische Müdigkeit, Entgiftungsstörung und so weiter, das sind ja eigentlich Themen, die sind ja jetzt eigentlich nicht unbedingt sexy.
Ja, richtig. Also wir haben natürlich ganz viele Patienten, wo wir uns auch die Zähne ausbeißen und da passiert wenig. Und dann gibt's immer wieder Leute, die waren schon bei 10, 20 Ärzten und sonstigen Leuten und da macht man was und dann wie ein Wunder geht's denen dann besser und dann sagt man, oh ja super, es hilft, es ist der richtige Weg und es hilft dann dran zu bleiben bei denen, wo es halt irgendwie schwierig ist. Und viele sind einfach ganz glücklich, dass sie endlich mal abgeholt werden und aus dieser Ecke rauskommen, auf die psychosomatische Ecke, dass sie halt wirklich umweltkrank oder immunologisch krank sind und dass man heutzutage auch viel Labordiagnostik machen kann, was dann ja nichts mehr mit Alternativmedizin zu tun hat. Das kann man alles messen heutzutage. Ja. Es gibt so super moderne Labordiagnostik, was aber leider von der Mainstream-Medizin irgendwie nicht sehr beachtet wird. Und das ist schade. Und ja, das ist irgendwie, liegt mir nahe da, Leuten und Patienten zu helfen. Und ich mache auch noch ganz normale Medizin. Ich habe so eine Hausarztpraxis, wo ich noch normale Hausarztpatienten behandle, wo auch einfach nur ein Blutdruck eingestellt wird oder der Zucker behandelt wird. Aber immer mehr, die andere Hälfte der Patienten kommt halt auch von weit her, um sich halt mit Spezialsachen behandeln zu lassen.
Ja. Okay. Ist dir das so ein Bedürfnis, da einzuspringen, wo vielleicht die klassische Medizin, die du auch gelernt hast, vielleicht nicht weit genug hinschaut?
Ja, ganz genau. Und das hat ja auch alles mit Medizin zu tun. Das ist ja nichts neben der Medizin. Und deshalb sollte das halt alles wieder zusammengebracht werden. Und ich bin auch im Vorstand der Ärztegesellschaft für Naturheilverfahren in Berlin. Und da organisieren wir dann auch Fortbildungen, damit man auch andere Kollegen probiert, ins Boot zu holen. Um auch so ein bisschen aufklärerisch zu arbeiten. Ne? Weil alleine schafft man es gar nicht. Also ich kann ja gar nicht die ganzen Patienten annehmen, die sich dann teilweise melden. Und es wäre gut, wenn immer mehr Leute halt anfangen, sich mit so Sachen zu beschäftigen.
Ja,
und die meisten Ärzte oder haben auch ihre eigenen gesundheitlichen Probleme. Und wenn sie dann auf irgendwas gestoßen werden und sich selber helfen, dann sind sie natürlich extrem motiviert, auch anderen zu helfen. Und so war es ja bei dir auch. So bist du auch auf den Weg gekommen. Und die meisten, die du im Interview hast, haben ja irgendwie eine persönliche Geschichte und sind dadurch irgendwie mal auf was anderes gestoßen und haben das weiterverfolgt und können das Wissen weitergeben. Ne? Das ist, ja.
Ja, leider muss man sagen. Ne? Also die von all den Experten und Gesundheitsexperten, die ich kennenlerne, ist es wirklich, es ist 1% oder 2% von denen, die von Gesundheit, Sport und so weiter kommen und sagen, ich will mein Energieniveau halten, ich will das noch steigern, ich will gesund alt werden und so weiter. Die meisten haben irgendwo so einen Knick gehabt, irgendwo zwischen 20 und 40, massiven, und haben halt daraus dann einfach jetzt dann, viel gelernt und dann auch das Bedürfnis bekommen, das weiterzugeben. Ganz genau, sonst würde ich hier auch nicht stehen. Okay, HPU. Was ist eine HPU?
Eine HPU ist eine Stoffwechselstörung und Abkürzung für Hämopyrolactamurie. Also ein kompliziertes Wort. Was eine Stoffwechselstörung ist, wo das Häm-Molekül, Häm kennt man von Hämoglobin, dem roten Blutfarbstoff, der im Blutbild bestimmt wird. Dieses Häm ist aber nicht nur für das Hämoglobin, für den roten Blutfarbstoff wichtig, sondern auch fürs Myoglobin, für die Muskeln, und ist ein ganz entscheidender Bestandteil der Zytochromfamilie, die für die Phase 1 der Entgiftung zuständig ist. Und dieser Häm-Komplex wird vom Stoffwechsel, weil es eine genetische Stoffwechselstörung ist, falsch gebaut. Und der Körper erkennt, dass es irgendwie nicht richtig ist. Und dieser Komplex kann toxisch wirken und will ihn ausleiten und leitet ihn als HPL-Komplex über den Urin aus. Und um ihn auszuleiten, wird es halt an Vitamin B6 und Zink gebunden, was dann über den Urin ausgeschieden wird. Und diesen Komplex kann man dann messen. Und ja, dieses was heißt Krankheitsbild? Das ist eine Stoffwechselstörung. Eigentlich ist es ja gar keine Krankheit. Es kann zu Krankheiten führen. Aber es ist eine genetische Stoffwechselstörung, die man dann abgekürzt HPU nennt.
Das hast du jetzt wahnsinnig gut erklärt, muss ich mal sagen, innerhalb von kürzester Zeit. Das ist letzten Endes, wenn man da tief einsteigt, ich habe schon ein paar Interviews zu dem Thema gemacht, ist das ziemlich kompliziert. Aber die Takeaways sind eigentlich relativ einfach. Mhm. Jetzt gibt es noch einen anderen Begriff, oder vielleicht fasse ich nochmal zusammen. Also es ist eine Stoffwechselstörung. Das Resultat ist, dass man schlecht entgiftet, beziehungsweise ist es das Häm, was falsch gebaut wird, oder habe ich das eben kurz verstanden?
Also das Häm gehört zur Pyrolsynthese. Also die Porphyrin sind extrem kompliziert. Das muss man im Studium lernen. Das sind Wörter und Enzyme, die man kaum aussprechen kann. Die gehen links rein und rechts wieder raus. Und das sind sehr, sehr seltene Stoffwechselstörungen, die man auch nie sieht. Deshalb denkt man da auch nicht dran. Und diese Häm-Synthese ist halt gestört. Und diese Porphyrine werden dann halt auch für die Atmungskette benötigt, für die Zytochrome. Und die haben dann wieder mit dem ATP, mit den unseren Mitochondrien und mit unserem Energieniveau zu tun. Aber das Häm wird halt auch eingebaut in die Zytochromfamilie. Und die Zytochromfamilie sind mit die wichtigsten Entgiftungsenzyme der Phase 1.
Ja, also okay. Wir haben... Gut, also ja. Es geht ums Häm, und weil das Häm nicht richtig gebaut wird, da war ich mir gerade nicht ganz sicher. Das heißt auch nicht, dass gar kein Häm gebaut wird, sondern jedes X-te wird dann halt mal schlecht gebaut, und das muss dann quasi entgiftet werden über verschiedene Stoffwechselwege, und dafür braucht der Körper Vitamin B6, Zink und Mangan, und das wird dann halt vermehrt ausgeschieden, führt zu einem Mangel, was an sich schon eine Problematik ist, und dadurch, dass das keine Entgiftungsstörung sozusagen ist, weil wir es halt auch brauchen für diese Zytochrom-Familie P450-Enzyme, führt es halt dazu, dass wir schlechtere Entgifter sind. Das ist nochmal einfach wiederholt, weil es einfach, dann hat man es nochmal so ein bisschen mehr verstanden. Wer eine HPU hat, entgiftet schlecht und muss diese Spurenelemente sozusagen hinzufügen. Jetzt gibt es auch den Begriff der KPU Und HPU ist genetisch, KPU ist erworben. Kannst du das nochmal so ein bisschen auseinander zetteln?
Also die KPU ist Abkürzung für Kryptopyrolurie und die ist in Deutschland bekannter. Also die HPU ist in Deutschland kaum bekannt, also selbst die KPU ist in Deutschland wenig bekannt. Die KPU ist ein Sammelbegriff für viele Pyrole, die über den Urin ausgeschieden werden und die können durch Giftstoffe und auch Medikamente erhöht sein. Und die HPU ist vor allem die genetische Störung. Es wird aber auch diskutiert, ob die HPU durchaus auch durch chronische Infektionen und Toxine sekundär ausgelöst werden kann. Aber wir gehen erstmal davon aus, dass der Großteil einfach eine genetische Störung ist. Und das ist der genauere Test. Und der KPU-Test, der hier in Deutschland angeboten wird, der ist ungenau. Also ein positiver KPU-Test kann auch negativ HPU sein und negativ KPU auch positiv HPU. Also da gibt's alles. Also man ist ja schon froh, wenn sich jemand mit KPU beschäftigt und das ist ja schon mal ein guter Start, wenn da was Positives, also ein positiver KPU-Test ist, dann wird er eigentlich genauso behandelt wie ein positiver HPU-Test. Wenn aber KPU negativ ist, dann kann es trotzdem sein, dass eine HPU vorliegt. Und dann muss man nachher nochmal über die Symptome und Zeichen sprechen, dass man dann sagt, es lohnt sich doch nochmal einen HPU-Test zu machen.
Okay. Wie man sowas macht und wo man das macht, da sprechen wir später drüber. Lass uns nochmal einsteigen. Thema Entgiftung. Du hattest es ja schon angedeutet, Zytochromfamilie. Was ist jetzt genau das Problem bei der Entgiftung?
Also wir haben zwei Phasen der Entgiftung. In der Phase 1 werden alle Giftstoffe, die wir aufnehmen oder Fremdstoffe, müssen ja auch wieder rauskommen aus dem Körper. Und diese Phase 1 und Phase 2 ist genetisch festgelegt. Das sind Enzyme. Und die Phase 1 Enzyme sind die Zytochromfamilie. In dieser Phase werden alle Fremdstoffe und Giftstoffe erstmal aktiviert. Es entstehen radikale Zwischenprodukte, die dann sofort in der zweiten Phase dann gebunden werden an andere Stoffe, um dann ausgeleitet zu werden. Und die Phase 2, die Glutathion, S-Transferasen, die als wichtigste Enzyme, sind dann genauso wichtig. Und dann muss es halt dann über die Leber ausgeschieden werden. Also die fettlöslichen Metabolite gehen dann über die Galle, die in der Leber produziert werden, durch die Gallenblase, in Dünndarm, Dickdarm und dann werden es ausgeschieden. Und die wasserlöslichen werden über die Niere ausgeschieden. So, wenn wir jetzt eine Phase 1 Entgiftungsstörung haben, dann wären die Giftstoffe und die Fremdstoffe schon gar nicht in die zweite und die dritte Phase reingeführt. Sprich, es staut sich schon und wir haben eine Giftansammlung im Körper. Und das muss irgendwo abgelagert werden. Und dann haben wir halt unser Giftmülldepot im Bindegewebe zum Beispiel und im Fettgewebe sind ganz viele Giftstoffe. Dann verstopft unsere Matrix, also die zwischen den Zellen, dann großes Problem ist, wenn es sich dann in irgendwelchen Organen ablagert, also im Gehirn zum Beispiel, was dann zu vielen neurologischen Erkrankungen führen kann, MS, Parkinson, diese ganzen Sachen. Aber im Prinzip kann jedes Organ auch gestört werden. Schilddrüsenunterfunktion, Autoimmunerkrankung, ganz häufig Leberstörungen. Bei erhöhten Leberwerten sind ganz häufig Entgiftungsstörungen dahinter. Und wenn diese erste Phase schon gestört ist, das ist natürlich schlecht, weil sie es einfach im Körper ansammelt und das Fass irgendwann überläuft. Und das sehen wir halt, dass immer mehr jüngere Leute halt schon Erkrankungen kriegen, die eigentlich viel später auftreten sollten oder gar nicht auftreten sollten. Und da sollte man immer an die Entgiftungsstörung denken. Und in der Umweltmedizin oder Naturheilkunde wird immer sehr viel über die Phase 2 Entgiftung gesprochen, über Glutathion und dann wird Glutathion als Infusion und als Tabletten und weiß ich was alles gegeben. Aber wenn die Phase 1 schon gestört ist, dann bringt es gar nicht so viel, die Phase 2 halt zu unterstützen. Ja, und deshalb ist es immer wichtig, man kann immer, ich sage immer, Flöhe und Läuse haben. Viele haben halt eine Phase 1 und eine Phase 2 Entgiftungsstörung, was dann bei der HPU-Behandlung dann auch natürlich ganz wichtig ist zu berücksichtigen.
Ja, welche Erkrankungen, welche Symptomatiken gehen denn so einher mit einer HPU? und mit einer Phase 1 Entgiftungsstörung?
Also bei der HPU, bei den Symptomen muss man ein bisschen unterscheiden. Einmal praktisch die Entgiftungsstörung, wo sich dann Giftstoffe im Körper ansammeln und da Probleme machen können. Und zweitens der Mineralstoffdefizit, dass halt dann die Mineralstoffe, vor allem aktives B6 und Zink, ausgeschieden werden und Mangan. Und das alleine schon Beschwerden machen kann. Also wenn dem Körper Zink fehlt, dann ist das Immunsystem geschwächt, dann sind die Leute infektanfällig. Zink ist bei Hunderten von Enzymen wichtig, ist für die Haare, für die Gelenke wichtig. Auch Mangan ist ganz wichtig für Knorpel und Bindegewebe. Vitamin B6 ist sehr, sehr wichtig im Aminosäurestoffwechsel, im Stoffwechsel vom Gehirn, also mit Serotonin, hat was mit Angstzuständen, mit Müdigkeit, Erschöpfung, Panik zu tun. Das sind alles Mangelzustände, die auf Vitamin B6 hindeuten. Das ist praktisch diese Mineralstoffdefizite. Und andererseits, wenn der Körper nicht richtig entgiften kann, dann kommt es oft zu chronischen Entzündungen, zu sogenannten Silent Inflammation, was einem enorm Energie rauben kann. Also dann freuen sich chronische Infektionen wie Borrelien, aber auch wie die ganzen Viren, Herpesviren, Epstein-Barr-Viren, Zytomegalie-Viren, die der Körper dann nicht mehr im Griff hat. Und dadurch hat man stille Entzündungen. Und stille Entzündungen können einem bis zu 50% mehr Energie rauben, wenn bei den aktivierten Lymphozyten verbrauchen enorm ATP. Deshalb ist ein Hauptsymptom auch Müdigkeit und Erschöpfung. Bei HPU ist noch ganz typisch diese weißen Flecken auf den Fingernägeln, was teilweise mit Zinkmangel zu tun hat, teilweise aber auch nicht. Dann oft ein ganz blasses Gesicht. Dann wird manchmal auch beschrieben wie so ein Puppengesicht. Dann blasse Haut, dann ganz dünne Haare. Auch so Hypermobilität in den Gelenken soll auch ein Zeichen sein. Genau. ja, passt. Und es hat so viele Sachen, die da die Folge sind, dass man schwer sagen kann, das ist typisch eine HPU. Das ist ja halt auch so schwer daran, das festzustellen, weil diese Symptomvielfalt halt enorm schwierig ist. Und man muss halt dran denken. Und wenn man danach sucht, dann findet man extrem viele Leute, die HPU-positiv sind.
Ja, ich habe so diese Zahlen im Kopf, dass 10% der Frauen, also im Bundesdurchschnitt sozusagen, und 1% der Männer eine HPU haben. Hältst du das für einen realistischen Wert? Ist das so, sind das die amtlichen Zahlen? Oder, weil du jetzt gerade gesagt hast, das sind sehr viele Menschen.
Ja, also statistisch gesehen stimmt es schon, so 5-10% bei der gesamten Bevölkerung. Wir haben ja dann in der Praxis, oder wenn man sich damit beschäftigt, natürlich noch ein ausgewähltes Patientenklientel, die ja mit speziellen Symptomen kommen. Und da hat gefühlt jeder Zweite eine HPU. Ja, also chronische Müdigkeit, Infektanfälligkeit, neurologische Erkrankung. Das ist oft, hat das was mit Entgiftungsstörungen zu tun. Und da sind es gefühlt oft mehr als 50%.
Okay. Ja, also es ist interessant. Ich habe selber eine HPU. Ich habe auch alles, wovon du gerade geredet hast, auch die chronischen Infektionen, habe ich mich gerade checken lassen. Ich habe alles, was du dir vorstellen kannst, von Borrelien, Chlamydien, Echoviren, Epstein-Barr, weiß ich nicht, was noch alles. Alles, was wir getestet haben, habe ich. Dabei, jetzt gerade sind neue Laborwerte eingetroffen, liegen sozusagen die ganzen Entzündungswerte, liegen ganz weit unten. Zink, Mangan, alles top. B6 haben wir nicht getestet. Also da hat sich viel auch zum Positiven verändert. Schwermetall wäre leicht runtergegangen, aber da darf ich auf jeden Fall noch ein bisschen dieses Jahr ein bisschen aufdrehen sozusagen. Das, da bin ich schon dabei.
Zum B6 möchte ich noch was sagen. Mhm. Wenn man normales B6 im Labor bestimmt, dann ist der Wert bei HPU-Patienten manchmal sogar erhöht.
Oh, ja.
Weil die Umwandlung vom B6 ins aktive B6 ist gestört. Der Körper nimmt B6 über die Nahrung auf und muss es dann aktivieren und muss es dann phosphorylieren und dann entsteht aus dem B6 aktives B6. Und aktives B6 ist P5P, Pyridoxal-5-Phosphat. So wie auch bei Vitamin B12 das Aktive halt das Methyl B12 ist und ganz viele Vitamine erstmal aktiviert werden müssen. Deshalb geht da der Trend auch dazu hin, aktivierte B-Vitamine einzunehmen. Und dann wird B6 im Serum bestimmt und dann sagt man, ach, die Werte sind sogar zu hoch, da gibt man auf keinen Fall B6. Aber durch diese Stoffwechselstörung ist die Umwandlung von B6 in das aktive B6 gestört. Und da gibt es halt im Labor die Möglichkeit, auch das bioaktive Vitamin B6 zu bestimmen. Da gibt es neuere Verfahren, wo Bakterienkulturen gezüchtet werden, die selektiv auf verschiedene Vitamine reagieren. Und wenn man dann die nimmt, die auf B6 reagieren, dann kann man das Blut der Patienten dem zuführen. Und wenn die Bakterien dann gut wachsen, dann weiß man, die haben genug aktives B6. Und das sehen wir ganz häufig, dass das bioaktive B6 im Blut im Keller ist und das normale B6 normal oder sogar zu hoch ist. Und dass man da nicht dran denkt, nicht sagt, ach, da ist nichts, sondern dann muss man ganz speziell das aktive, das P5P, das Pyridoxal-5-Phosphat halt zufügen.
Ja, wichtiger Hinweis, das ist ohnehin so mit Laborparametern, dass man die interpretieren können muss. Ja, gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen habe ich dir ein paar von meinen Werten gezeigt, wo es halt auch Paradoxien gibt und so, okay, die Werte sind unten, aber die sind ja viel zu niedrig und was heißt das jetzt genau? Da muss man immer den ganzen Kontext betrachten. Da kann man auch nicht nur den Wert sehen, sagen, ja, das ist jetzt blöd, sondern den ganzen Kontext auch, wie habe ich jetzt mein Leben gelebt, wie ist es zu diesen Werten überhaupt gekommen, die sich mitunter dramatisch verändert haben zum gegenüber letzten Jahr und in einem anderen, völlig anderen Ernährungskontext zum Beispiel, können die auch was anderes heißen. Da können auch Parameter wie LDL was anderes heißen. Und genau, ja, also das aktive B6 setze ich auch selber ein in meinen Präparaten, in meinem Entgiftungsprotokoll, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und genau. Hat die HPU auch was einen Einfluss auf die Mitochondrien, also auf die Energieproduktion in unseren Zellen?
Also das Ende von der Porphyrin- und Häm-Biosynthese sind halt Sachen, Zytochrome sind es nicht, die dann in die Atmungskette eingeführt werden. Und die Atmungskette ist dafür zuständig, ATP zu produzieren. Und ATP ist unser Kraftstoff der Mitochondrien und der Zellen, sodass es durch eine HPU zu einer sekundären Mitochondriopathie kommt. Durch oxidativen Stress, der entsteht, durch die Giftstoffe, die sich im Körper ansammeln, können schon die Mitochondrien geschädigt werden und nicht genug ATP produzieren und dann halt Erschöpfung und Müdigkeit machen. Die Schwermetallbelastung, die auftritt, weil der Körper nicht gut entgiften kann, stört dann auch wieder die Mitochondrien. Also vor allem haben wir gesehen bei der HPU, dass Arsen und auch ein bisschen Blei zu hoch ist, was auch wieder die Mitochondrien dann stören kann. Also ja, also hat es ganz klar, hat eine HPU mit einer Mitochondriopathie zu tun, mit einem ATP-Mangel und chronischer Erschöpfung.
Ja, okay. Was ergeben sich denn jetzt für klinische Konsequenzen daraus? Wenn jetzt jemand zu dir kommt, wie kommst du erstmal überhaupt darauf? Also man testet ja nicht jeden auf alles. Ne? Das ist ja zu teuer, wäre schön, das zu machen. Aber es ist ja erstmal sinnvoll, in der Anamnese, im Vorgespräch, denke ich mal, viele Sachen abzuklopfen. Und dann, denke ich mal, als guter Therapeut bekommt man schon eine Idee, okay, hier und dort sollte man mal schauen. Was bringt dich dahin, zu sagen, okay, lass mal einen HPU-Test machen?
Also anhand der Symptome kann man immer schon auch die HPU im Hinterkopf haben, ne, die wir vorhin schon mal besprochen hatten. Dann, wenn man im Labor zum Beispiel einen erniedrigten Zinkspiegel sieht, also beim Zinkmangel oder niedrige Manganwerte, wenn man die gute B-Vitamin-Diagnostik macht, dann ist klar beim aktiven B6, dass man daran denken sollte. dann bei allen chronischen Erkrankungen muss man sich immer um die Entgiftung kümmern. Und da gehört Phase 1 und Phase 2 dazu. Und deshalb ist es immer, empfehle ich immer auch dann HPU dann zu bestimmen. Es gibt im Labor, was in Holland ist, das KEAG, die haben eine tolle Webseite, keag.com. Da wird ganz viel über die HPU gesprochen und da gibt es auch einen Online-Fragebogen. Und dieser Online-Fragebogen sind, ich glaube, 20 oder 30 Fragen. Und die klopfen so die verschiedenen wichtigen Themenfelder ab, die bei der HPU betroffen sein können. Und danach kommt so ein Score raus und wenn der hoch ist, dann heißt es, okay, HPU ist wahrscheinlich oder hochwahrscheinlich und ein Test wird empfohlen. Und Leute, die da, weiß ich, ein bisschen skeptisch sind oder da, weiß ich, finanziell noch sparen wollen, obwohl der nur 70 Euro kostet, das ist noch erschwinglich, sage ich mal, können vorab diesen Online-Fragebogen machen. Und das hilft den Leuten oft, wenn sie sagen, ach, noch ein Test, muss es denn sein, wie wichtig ist denn das? Und dann kann man diese Brücke geben und sagen, ja, gucken sich doch mal die Symptome da an und vielleicht wäre das was. Und das motiviert die Leute dann, diesen Test dann noch zu machen.
Ja, wäre es billiger, vorher Zink und Mangan und B6 zu testen? Bioaktives B6?
Ja gut, aber dann hat man das erniedrigt und dann substituieren das die Leute mal und dann vergessen sie das aber irgendwann auch wieder.
Nee, ich frage ja nur, ob das als Hinweis sozusagen auch eine, ob das günstiger wäre, nur so aus ökonomischen Gründen.
Ja, also dann, wenn man den Hinweis hat, dass da was erniedrigt ist, dann ist die Frage, wo ist die Ursache? Und dann kommt man dahin und sollte den Test dann auch machen.
Sollte man
also,
doch den Test dann wieder machen.
Naja, ja, klar. Na, vor allem ist es wichtig, dass man weiß, dass man eine genetische Stoffwechselstörung hat, die einen das ganze Leben begleitet. Ja, gerade auch, wenn's Kinder oder sowas sind. Ja, und wenn die dann sagen, ach, meine Eltern haben mir damals Vitamintabletten gegeben, aber selber zu wissen, ich habe eine angeborene Stoffwechselstörung, die mich mein ganzes Leben begleitet und in Stressphasen oder Krankheitsphasen immer wieder dran zu denken, und da unterstützend tätig zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig, einfach zu wissen, dass man da mehr aufpassen muss als andere Leute.
Ja, du hast gerade eben gesagt, die HPU hat zwei sozusagen Stränge von Symptomatiken. Einmal die Entgiftungsstörung und einmal der Mineralstoffmangel. Den Mineralstoffmangel kann ich offensichtlich ausgleichen. Da kann ich Supplemente nehmen. Also da einiges tun, so, das kann ich sozusagen auf Null bringen, sage ich jetzt mal. Wie sieht es mit der Entgiftungsstörung aus? Habe ich da irgendeine Chance? Kann ich da irgendwas dran machen oder muss ich da einfach mitleben?
Da kann man schon was machen. Also wenn man jetzt Zink und aber vor allem das aktive B6, darum dreht sich das. Wenn das in ausreichendem Maße, also bis zu 50 Milligramm wird da empfohlen, da kann man dann schon diese Hemmbiosynthese anregen und diese Phase 1 unterstützen. Das passiert schon mit den Mineralstoffen. Dann ist es aber ein großes Problem, dass viele der HPU-Patienten nicht nur die Phase 1-Störung haben, sondern auch eine Phase 2-Störung. Und die Phase 2-Entgiftungsstörung haben 30-40% der Bevölkerung. Also das sind die ganzen Glutathionen, das Glutathionen-Entgiftungssystem, Glutathionen-S-Transferase, da gibt es verschiedene Unterenzyme. Wenn das vorliegt, dann ist das Problem, wenn man jetzt zu früh aktives B6 gibt und die Phase 1 praktisch unterstützt, dann macht man wie so einen Wasserhahn auf und dann staut sich's aber in der Phase 2. Und die Phase 1 ist halt eben dafür zuständig, die Giftstoffe zu aktivieren und es entstehen radikale Zwischenprodukte. Und das macht einen enormen oxidativen Stress und sammelt sich, kann halt Gewebeschäden machen. Und staut sich dann in der Phase, sodass es oft ist, wenn die Leute dann das nehmen, dass es denen erstmal viel, viel schlechter geht. Und das ist halt ein Riesenproblem, dass man nicht einfach dann bei der HPU einfach mal diese Mittel nimmt und dann geht es denen halt schlecht, den Leuten. Sprich, selbst bei der HPU muss man erstmal einen Schritt hinten anfangen. Ja, also das, was der Körper selber schon entgiftet, landet halt im Darm und muss dann ausgeschieden werden. Nur die die Gallenflüssigkeit ist flüssig und der Körper holt sich halt die Flüssigkeit wieder zurück in dem sogenannten enterohepatischen Kreislauf und holt sich damit auch die Giftstoffe zurück. Sprich, als erstes sollte man halt im Darm ein Bindemittel haben, ein Schwamm sozusagen, der die körpereigene Entgiftung schon unterstützt. Und da kann man Chlorella nehmen oder Zeolit, Bentonit, Ballaststoffe, Trinkmoor, Huminsäuren, Pektin, da gibt's, es ist ein großes Feld, um erstmal das zu binden, was der Körper schon von alleine ausscheiden kann. Dann sollte man, wenn das gut funktioniert, die Phase 2 sich halt anschauen. Entweder macht man da auch genetische Tests oder man gibt einfach ein paar Aminosäuren, die diese Phase unterstützen. Und um das Glutathion, was das wichtigste Entgiftungsenzym in dieser Phase ist, zu unterstützen, braucht man die Aminosäure Taurin, Glycin und Glutamin. Sorry, also im Taurin ist es Cystein. Also Cystein, ja. Glycin und Glutamin. Und wir geben gerne Taurin, weil aus dem Taurin dann das Cystein genommen werden wird. Und aus diesen drei Aminosäuren kann der Körper halt selber Glutathion bauen. Und als viertes könnte man noch MSM, also Schwefel, dazugeben. Und dann hat man erstmal die Phase 2 ganz gut unterstützt. Und dann empfehle ich, erst die Phase 1 zu unterstützen und dann mit dem aktiven B6 da zu behandeln. Klar, es gibt auch Leute, die keine Phase 2 Entgiftungsstörung haben, die fangen gleich mit dem Mittel an, aber viele sagen, boah, nee, das habe ich nicht vertragen. Und dann muss man einen Schritt zurückgehen. Ich sage auch, na gut, probieren Sie es. Und wenn es nicht funktioniert, sofort aufhören, dann müssen wir wirklich ganz langsam Schritt für Schritt von hinten anfangen. Bei manchen reicht einfach ein ganz, ganz bisschen, die anderen Phasen zu unterstützen und es läuft. Und bei anderen ist es so komplex, die nehmen ein bisschen mehr vom B6 und alles dekompensiert und nichts funktioniert mehr. Und das ist oft sehr, sehr schwierig, dann das richtige Programm dann da aufzusetzen, dass es denen dann langsam besser geht. Also manchmal ist es überraschend einfach und manchmal ist es sehr komplex, leider.
Ja, bei Schwerkranken, ne?
Ja.
Ja, genau. Ich selber unterstütze auch sowohl in meinem Protokoll als auch in dem Protokoll, was ich mache, selber persönlich auch die Phase 2 sehr gerne, einfach zusätzlich, einfach um halt einfach da ein bisschen zu boosten, zumal ich mir auch bewusst bin, dass ich auch da Probleme in beiden Phasen sicherlich habe. Mhm. Haben wir auch gemessen, noch nicht genetisch, kommt aber, ist sozusagen on the way, aber habe ich gesehen auch, dass ich DNA-Schäden habe im Bereich, also mit im Zusammenhang mit Quecksilber, aber auch mit der Glutathion S-Transferase und so weiter. Mhm. Also die ist auf jeden Fall geschädigt durch Schwermetalle. Das ist ja auch oft ein Paradoxon, dass genau die Schwermetalle, die eigentlich von unseren Entgiftungsenzymen entgiftet werden sollen, dass die Entgiftungsenzyme geschädigt werden durch diese Schwermetalle.
Ja.
Genau. Durch ein zu viel. Also wir haben immer so ein bisschen so das passiert ja in vielen Bereichen des Lebens einfach, dass man, lass uns mal ein Beispiel finden. Zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber Leptin zum Beispiel ist ein Hormon, was vom Fettgewebe produziert wird, um einfach dem Körper zu sagen, der Zirbeldrüse zu sagen, hey, wir haben genug Fett eingelagert und du brauchst jetzt keinen Hunger mehr zu haben. Nur wenn wir das zu sehr pushen, weil wir einfach dann doch zu viel essen durch die Nahrungsmittelindustrie, die wir haben, durch den Reiz, durch die Reize, denen wir ausgesetzt sind, dann entsteht eine sogenannte Leptinresistenz im Gehirn. Ja, ebenso wie die Insulinresistenz, das wäre jetzt vielleicht noch ein einfacheres Beispiel gewesen, funktioniert so ähnlich. Das heißt, wir haben diese Kompensationsmechanismen, aber wenn der Wind zu stark weht, zu lange aus einer Richtung, dann sind irgendwann die Härchen, zum Beispiel beim Tinnitus, ich bin selber halb schwerhörig, weil ich früher Rockmusiker war und Tontechniker, irgendwann ist halt einfach mal vorbei und dann ist es schwierig, das ganze Ding wieder rumzudrehen, sozusagen. Das heißt, der Körper kann sich in so einem schönen Gleichgewicht halten, aber sobald man mal so richtig vom Tellerrand runtergekippt ist, dann ist es schwer, da wieder raufzukrabbeln. Und deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, sich da zu unterstützen auf allen möglichen Ebenen. Mhm. Ja. Wieso wird denn diese Diagnose so selten gestellt? Wieso ist das noch so unbekannt und wird teilweise auch von der Schulmedizin noch so gar nicht anerkannt?
Ja, also in der Uni lernt man halt diese ganz komplizierten Porphyrien und Porphyrinstörungen, wo es dann akute und chronische gibt, die halt sehr selten sind und so ganz diffuse Symptome machen, dass da eigentlich keiner mehr drauf kommt und dran denkt sozusagen. Und die KPU, das wird gar nicht gelehrt, soweit ich weiß, an den Universitäten. Und es gab früher so bei Schizophrenien wurde dieser Malvin-Faktor, dieser MOF-Faktor gefunden. Das war der HPL-Komplex. Das hat man bei Schizophrenen gefunden. Und wenn man die dann mit Mineralstoffen und Vitaminen behandelt hat, ging es denen dann besser. Ja, also das ist für Ärzte halt schon sehr kompliziert. Und die Symptome sind mannigfaltig, die alles Mögliche sein können. Und da denkt leider keiner dran. Und wenn man da nicht selber mal was von gehört hat, dann liest man da nirgends was drüber und muss schon mit der Nase drauf gestoßen werden. Und wenn man es dann sich mit beschäftigt und auf den KPU-Test kommt, dann hat sich das leider traditionellerweise in Deutschland halt so etabliert. Und es gibt halt auch die, ja klar, auch gute Labore in Deutschland, die aber alle nur den KPU-Test anbieten und leider nur in Holland, dieses Speziallabor KEAG sich halt auf die HPU spezialisiert hat.
Okay. Wenn man jetzt den Test, sagen wir mal, gemacht hat, braucht dann Therapeuten oder reicht es dann, dass ich mir einfach Nahrungsergänzungsmittel hole, wo eben die aktive Form von B6 drin ist, Mangan und Zink drin ist?
Es kommt immer darauf an, welche Beschwerden man hat. Man kann es theoretisch auch selber behandeln. Also es gibt tolle Literatur, tolle Bücher darüber, wo das ganz genau haarklein erklärt wird. Und dann sind viele ja, Betroffene oder Patienten bessere Experten als die Ärzte oder die Heilpraktiker. Und man kann es versuchen. Und wenn es funktioniert, prima, aber oft wird es dann so komplex, weil so viele Rädchen ineinander gehen mit der Entgiftung und mit den, was machen die Mineralstoffe, sodass dass viele dann schnell überfordert sind, weil es dann so viele Organstörungen geben kann, dass man dann gar nicht weiß, wie geht's weiter. Und ja, theoretisch ja, aber in der Praxis hat sich herausgestellt, dass die Leute sich dann in so einem Dschungel verlieren und da doch Unterstützung und Hilfe brauchen.
Ja, ich würde mal tippen, je kränker man ist, je mehr Symptome man hat, desto eher braucht man einen Therapeuten. Und man
Ja,
sagt, naja,
genau.
mir fehlt so ein bisschen an Energie und ich habe jetzt da mit resoniert, so ein paar Symptome davon habe ich, habe mich mal getestet, ich habe eine HPU. Ich nehme jetzt einfach mal ein gutes Nahrungsergänzungsmittel und unterstütze mich damit und schaue dann mal in ein paar Monaten nach den Blutwerten, ob die soweit in Ordnung sind. Ja, dann denke ich, hier kommt man damit ganz gut klar. Ich habe es scheinbar irgendwie im Griff, trotz aller Belastungen, die da drunter liegen. Eigentlich müsste ich im Rollstuhl sitzen von meinen Werten her. Was Infektionen, Schwermetalle angeht. Also das ist schon amtlich, aber trotzdem ja, scheine ich einiges richtig zu machen und habe das im Griff und den Rest kriege ich auch noch im Griff. Du bist auch, eines deiner Steckenpferde ist auch das Immunsystem. Gibt es da auch irgendeinen Zusammenhang zwischen der HPU, den Schwermetallen und dem Immunsystem?
Ja, also das Immunsystem wird vor allem geschädigt durch chronische Entzündung, durch die ja, Silent Inflammation nennen wir das ja. Die akute Entzündung kennt jeder beim Virusinfekt oder wenn man richtig Fieber ist, da fühlt man sich krank und müde. Aber viele haben halt eine chronische Entzündung, die man im Blut nicht so findet. Also die akuten Entzündungsparameter im Blut sind das CRP, die Leukozyten, die Blutsenkung und das war's dann. Für die chronische Entzündung gibt es halt ganz andere Werte, ganz andere Zytokine, TNF-Alpha, Interleukin 1, 2 und 6, Interferon Gamma, auch Histamin. Und die Sachen sind halt auch meistens keine Krankenkassenleistung oder die Ärzte wollen es nicht bestimmen. Und deshalb kommt man überhaupt gar nicht darauf, die mal zu bestimmen. Und wenn man sie mal bestimmt, dann sieht man, dass ganz viele halt stille Infektionen, Silent Inflammation haben. Und die sind ganz kontraproduktiv fürs Immunsystem, weil da kommt es zur Störung vom Immunsystem. Es kann halt oxidativen, nitrosativen Stress machen, kann auf die Mitochondrien negativ sich beeinflussen. Dann kann unsere Immuntoleranz gestört werden. Also das Tolle an unserem Immunsystem ist ja, dass es Sachen toleriert. Also wir müssen zwar gegen irgendwas kämpfen, also wenn irgendein Virus kommt und Bakterium, müssen wir es bekämpfen, aber wir müssen auch Fremdstoffe tolerieren. Also es ist gut, dass wir durch einen Birkenwald durchgehen können oder dass wir theoretisch Milch und Hühnereiweiß essen können. Wenn unser System aber die Immuntoleranz verloren hat durch zum Beispiel chronische Entzündung, dann kommt es zu immer mehr Sensibilisierung und dann verträgt man das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr und Milcheiweiß nicht mehr und Gluten nicht mehr und so, dass wir teilweise Leute haben, die sich nur noch von, sage ich mal, von Reiswaffeln ernähren können und so ist unser System nicht gebaut, ja. Und wenn es noch weiter geht, dann kommt es auch zu den Autoimmunerkrankungen, also dass der Körper gegen sich selber kämpft und die werden auch immer mehr. Also wie viele Leute haben Autoimmunerkrankungen, vor allem Schilddrüsenantikörper, Hashimoto, die neurologischen Erkrankungen, die oft Autoimmunerkrankungen sind. Das ist so ein Teufelskreis, der oft halt durch ein gestörtes Immunsystem ausgelöst ist.
Ja, und dann gibt es ja noch die MCS, ja. Multichemische Sensitivität, glaube ich, heißt es.
Multiple Chemikalien-Sensitivität.
Ja, so MCS. Genau. Das ist ja noch dran. Das heißt, ist das auch ein Phänomen, was aus dieser Richtung kommt?
Ja, also das ist, wenn dann wirklich alle Systeme im Lockdown sind und man überhaupt nichts mehr verträgt, Duftstoffe nicht mehr und Nahrungsergänzungsmittel nicht. Und also da reicht es, wenn die Leute ein Deo von jemand riechen und dann kriegen die neurologische Symptome. Also es ist ein ganz, ganz schlimmes Krankheitsbild, was auch schwer dann auch zu behandeln ist, weil so viel schon im Argen ist, ne? Aber ja, denen geht's besonders schlecht.
Naja, das ist somit die letzte Stufe. Also, Also da haben wir einige Stufen sozusagen, wie wir unser Immunsystem durch Entzündung erstmal schädigen können, permanent belasten können. Und da spielen auch die Schwermetalle eine große Rolle, oder?
Ja, ganz klar. Also durch die Entgiftungsstörung kann der Körper halt diese ganzen Fremdstoffe nicht mehr ausleiten. Das sind halt die Metalle, aber es gibt Insektizide, Pestizide, Lösungsmittel. Also es ist ja unglaublich, was so überall drin ist, was eigentlich nicht natürlich ist und was in unseren Körper reinkommt und wir wieder ausscheiden müssen. Und wenn da halt Entgiftungsstörungen vorliegen, stauen die sich im Körper, aktivieren unser Immunsystem, es kommt zu chronischer Entzündung und dann sammeln sich natürlich auch die Schwermetalle an. Und wenn dann zum Beispiel noch Amalgamfüllungen mit Quecksilber im Mund sind, ist es natürlich eine Katastrophe.
Ja.
Ja, und die Schwermetalle, die kann man halt gut messen und finden. Ja, das ist halt, die sind gut fassbar. Aber diese ganzen anderen Umweltgiftstoffe und Triggerfaktoren, die da kennen wir teilweise noch nicht mal den Namen und gibt auch kaum Labore, die sowas halt messen können. Deshalb stürzen wir uns immer auch auf die toxischen Metalle, auf die Schwermetalle, was ja völlig richtig ist. Und wenn wir die entgiften, entgiften wir ja auch viele, viele andere Sachen.
Okay, die sind sozusagen Platzhalter
für
die anderen 300.000 Umweltgifte. Man muss sich ja im Klaren darüber sein, dass der Körper hat ja viele Entgiftungsinstitutionen, Organe, die Leber, den Darm, die Lunge, die Haut, die Lymphe. Könnte man noch dazu zählen. Das ist ja schon eine ganze Menge. Das glymphatische System im Gehirn. Da ist schon einiges. Dann haben wir andere Prozesse, intrazelluläre Prozesse wie Autophagie und so weiter. Das heißt, der Körper ist schon, ist natürlich auf Wandel ausgelegt. Ja? Und auf aufbauende und abbauende Prozesse, und das sind ganz normal, entstehen Stoffwechselprozesse, auch toxische Stoffwechselprozesse, die ausgeleitet werden müssen. Die Entgiftungsorgane des Körpers sind allerdings nicht dafür ausgelegt, Quecksilber, DDT, PCB und Formaldehyd und solche Sachen auszuleiten, sondern eben einfach die ganz normalen Stoffwechselprozesse, die beim ganz normalen Leben entstehen. Wenn wir in die Sonne gehen, wenn wir Pflanzen essen, wo Fraßschutzstoffe drin sind und so weiter, da sind ziemlich viele, mitunter auch hochgiftige Stoffe drin. Nur mal als Beispiel, die Kartoffel hat zwei Stoffe, die eine Gefahrenkennzeichnung haben, Solanin und den anderen habe ich gerade vergessen, so und so. Egal, zwei Stoffe mit Gefahrengutkennzeichnung, die hat man mehr oder weniger rausgezüchtet, aber man findet sie immer noch in den Kartoffelaugen zum Beispiel, in der Schale, in den grünen Anteilen der Schale. Deswegen hat man in Peru früher Kartoffeln mit oder immer noch mit Lehm gegessen, ja, also mit Zeolit quasi, mit Heilerde, um die zu entgiften, weil die einen ansonsten nicht bekommen. Ja. Mhm. Viele Sachen sind erstmal unbekömmlich. Das heißt, die Entgiftungsleistung unseres Körpers sind nicht da auf die ganzen künstlichen Gifte gerichtet, sondern auf die natürlichen Gifte und auf die Stoffwechselendprodukte. Und jetzt haben wir heutzutage es geschafft, als Menschheit 300.000 Gifte on top zu stellen, EMF zu uns zu bestrahlen und das 24/7, wenn wir einatmen, wenn wir trinken, wenn wir essen, die ganze Zeit. Also da braucht man keine Entgiftungsstörung mehr zu haben, um dahin zu kommen, zu sagen, ich möchte meinen Körper gerne dabei unterstützen in allen Phasen, in der Phase 1, Phase 2, Phase 3, weil die Chance, dass er das nicht hundertprozentig schafft, ist unglaublich groß.
Ja, völlig richtig.
Deswegen ist meiner Meinung nach Entgiftung eine Lebensaufgabe und eine Disziplin der, wie gesagt, die ist vielleicht nicht sexy, aber die wird sexy, wenn man dann mit 80, 90 einen guten Verstand noch hat und fit ist und die Berge hochläuft. Dann macht es plötzlich Spaß. Du hast mir eben noch erzählt, du hast zusammen mit dem Berliner Labor IMD eine Studie gemacht. Über HPU möchtest du da kurz was drüber erzählen? Mhm. Das könnte nämlich einige Leute interessieren, weil du da ein Angebot an die Zuschauer hast.
Die Literatur, die es gibt zur HPU, ist halt schon relativ alt und deshalb haben wir mal geguckt, ob man nicht mal wieder was durch die moderne Labordiagnostik auch noch mehr rausfindet und haben so eine Pilotstudie vor 2 Jahren gemacht. Da haben wir knapp 20 HPU-Patienten, die ganz frisch diagnostiziert waren, Laborparameter bestimmt, also Schwermetalle, Mineralstoffe, aktives B6, die Mitochondrienfunktion. Und haben halt festgestellt, dass die Mitochondrien gestört sind, dass die ATP-Synthese zu niedrig ist, was oft die Müdigkeit und Erschöpfung erklärt. Und dass vor allem Arsen ein Problem ist. Das war signifikant, dass Arsen zu hoch war, dass bei HPU Arsen nicht gut entgiftet werden kann und Arsen auch gleichzeitig die Mitochondrien stören kann. Und mit Blei und den Mitochondrien gab es auch eine Korrelation. In der Folgestudie, die jetzt gerade abgeschlossen wurde, haben wir das aktive B6 auch mitbestimmt und da auch gesehen, dass normales B6 im Serum im Normalbereich ist und das aktive, das bioaktive B6, was ich schon erwähnt hatte, teilweise total im Keller war, was dann auch diese Theorie der HPU bestätigt. Und jetzt haben wir gerade besprochen, dass wir die Studie fortführen und wieder neue Patienten einschließen. Also wer sich jetzt hier bei dem Interview angesprochen fühlt und die sich mal einen HPU-Test macht in Holland und dann einen frischen HPU-Test hat, der kann dann gerne bei der Studie teilnehmen. Ein großes Problem ist, dass wir Leute suchen, die noch nicht substituiert haben. Und Leute, die dir folgen, haben wahrscheinlich schon viele tolle Mineralstoffe genommen. Und die können wir dann leider nicht aufnehmen. Also wir brauchen wirklich die Leute, die noch nicht substituiert haben, was immer schwieriger ist. Und wenn die einen frischen Test haben, dann können die sich bei uns melden. Es gibt eine Liste von Ärzten, die in ganz Deutschland das machen und können dann Kontakt aufnehmen, mir den Test schicken, dann fragen, kann ich das klären, ob die in die Studien dann rein könnten und dann muss man schauen, wie man dann das Blut nach Berlin ins Labor kriegt und da kann dann gerne Kontakt mit uns aufgenommen werden und da werden dann halt wird eine Mineralstoffanalyse mit gleichzeitig toxischen Metallen gemacht, dann wird das aktive B6 gemessen, das ATP wird gemessen und wir wollen jetzt neu auch noch im Urin gucken, ob diese Theorie stimmt, dass Zink und Mangan ausgeschieden wird und wollen das auch im Urin jetzt noch messen und da fangen wir jetzt mit dem dritten Teil dieser Studie.
Ja, super. Durch den Kongress werden viele neue Leute reinkommen, also die mir jetzt noch nicht folgen sozusagen, die noch nicht 360 Vital nehmen, die noch nicht mein Protokoll machen. Das heißt also erstmal den Test. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, macht den Test, meldet euch beim Patrick und dann kommt zurück zu mir und dann gehen wir die Sache zusammen an. Genau. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, das waren sehr schöne, knappe Erklärung von HPU aufs Wesentliche reduziert, was ich absolut ausreichend finde, denn da kann man wirklich biochemisch unglaublich in die Tiefe gehen, ist aber nicht nötig. Ich fasse nochmal zusammen, Stoffwechselstörung genetisch bedingt eventuell auch durch Umweltgifte verursacht, aber in erster Linie genetisch bedingt und führt zu einem Mangel an Vitamin B6, Zink und Mangan. Ist eine Entgiftungsstörung, das heißt, die Phase 1 der Entgiftung ist gestört und dadurch können noch toxischere Stoffwechselprodukte sozusagen entstehen, die dann in der Phase 2 dann auch nicht ausgeschieden werden sozusagen. Also auch da kann noch mal eine Stoffwechselstörung da sein. Und das ist eine wichtige Sache. Viele chronisch Kranke sind davon betroffen, inklusive ich selber. In der Normalbevölkerung sind es nicht so viele, aber bei den chronisch Kranken ist der Anteil sehr, sehr hoch. Du sprachst von ca. 50%. Andere sprechen von sogar mehr, 70-80% in ihrer Praxis dann. Durch eine gezielte Supplementierung kann man sich dann einstellen und dann viele dieser Effekte einfach dann ja mehr oder weniger lebenslang auch in den Griff bekommen, sodass man besser entgiften kann und vor allen Dingen auch die ganzen Symptome der Mineralstoffmängel sozusagen in den Griff bekommt. Mhm.
Genau. Und wichtig ist natürlich dann auch noch eine stärker Schwermetallausleitung zu machen, wenn die Phase 1 gestört ist und sich die Schwermetalle zum Beispiel im Körper schon ablagern, dass man dann mit der Chelattherapie, mit DMPS, DMSA dann auch noch stärker in den Körper probiert, die Metalle wieder rauszuholen, was dann aber auch nur unter ärztlicher Kontrolle halt funktioniert.
Ja, je kränker man ist, desto eher sollte man zum Therapeuten gehen, wenn man sagt, ich kann an meiner Gesundheit Verbesserungen vornehmen, dann kann man sich mit einfachen Protokollen sozusagen auf jeden Fall behelfen und vielen, vielen guten Lebensstilfaktoren, die auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen, denke ich, dass ich das in meinem Leben auf jeden Fall so sehen kann. Genau, es ist auf jeden Fall eine gute Neuigkeit. Wenn man es weiß, dann hat man was man angehen kann. Und hat ein neues Werkzeug und viele vielleicht diffuse Symptome und Sachen, die vorher einfach ungewiss waren, wo es nie eine Erklärung für gab, plötzlich gibt es eine Erklärung und plötzlich gibt es auch eine Lösung. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Neuigkeit. Vielen Dank, mein lieber Patrick. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich verlinke auf jeden Fall, vielleicht kannst du nochmal sagen, wie deine Praxis heißt und wo man die findet. Ich verlinke die natürlich unter dem Video.
Also www.praxis-asheuer.de. Und da findet man auch den Kontakt und die E-Mail-Adresse und kann sich da bei Fragen dann gerne melden.
Genau, also wer Interesse hat an der Studie, Grundbedingungen, den Test bei KEAG machen und frisch haben und nicht supplementiert haben, vor allen Dingen also eben mit B6, Mangan und Zink. Und dann kann es losgehen.
Richtig.
Danke dir, mein Lieber.
Jo, gern geschehen. Alles Gute. Tschüss.